SRF 2 Kultur.
Granatenschock. Wissen Sie überhaupt, was das heißt? Männer werden wie hilflose Kinder. Sie weinen und schlagen wie verrückt mit den Armen um sich, klammern sich an den nächstbesten Mann und bitten inständig darum, dass man sie nicht alleine lässt. Garfield Powell, britischer Soldat, Tagebucheintrag vom 23. Juli 1916.
Das war nicht nur die Folge des Stellungskriegs, sondern auch das Produkt eines extrem intensiven industriellen Kriegs.
Die psychisch kranken Kriegsveteranen, das war eines der Merkmale des Ersten Weltkrieges, die in den Städten für jedermann sichtbar waren.
Es gibt Berichte über Suizide und es gibt Erzählungen über Männer mit auffällig riskantem Verhalten auf den Schlachtfeldern.
Im Prinzip sollte die Therapie derart brachial auf den Patienten wirken, dass dieser, hat er die Wahl, lieber wieder zurück an die Front geht, als sich nochmal so einer Therapie zu unterziehen.
Der Aufstand der Nerven. Die traumatisierten Soldaten des Ersten Weltkriegs. Eine Sendung von Katharina Bochsler.
Es ist eine teuflische Sache. Du hockst wie ein Karnickel in einem Erdloch und wartest darauf, dass etwas passiert, was dich in die Hölle befördert. Du siehst die Feinde nicht und tötest nur wenige. Aber du beschießt sie oft. Sie tun dasselbe. Während ich dies schreibe, hämmert unser schweres Geschütz ununterbrochen drauf los. Es zerfrisst deine Nerven, ständig den nächsten Knall abzuwarten. Anthony Alphons, britischer Leutnant, August 1915.
1914, wenige Wochen nach Beginn des Ersten Weltkriegs, tauchen in den Lazaretten und Spitälern der britischen Armee merkwürdige Patienten auf. Sie haben keine Wunden, aber viele Symptome.
Medical officers very quickly saw that there was a problem with soldiers returning.
Die Militärärzte sahen schon sehr früh Soldaten mit eigenartigen Symptomen. Ticks, Stottern, unerklärliche Schmerzen und Übelkeit, auch hysterische Symptome wie Erblindung oder Taubheit. Und das schon im September 1914, als die Fronten noch in Bewegung waren. Diese Probleme waren also nicht ausschließlich die Folge des Stellungskriegs, sondern eines extrem intensiven industriellen Kriegs.
Dieser Krieg ist unheimlich. Darin sind sich damals alle einig, sagt Fiona Wright, Historikerin an der Universität South Wales. Dieser Krieg ist unheimlicher als alles, was man bisher über Krieg wusste. Schaurige Berichte sickern durch von der Front zu den Menschen daheim. Auf den Schlachtfeldern haben sich die Waffen zwischen die Gegner geschoben. Die Technik erledigt das Töten, Maschinen vernichten Menschen. Das ohnmächtige Warten auf einen unpersönlichen Tod macht nicht nur Einzelne verrückt, sondern ganze Einheiten.
There was actually a very famous case in July 1916. A young medical officer, Lieutenant Kirkwood.
Im Juli 1916 ereignete sich ein aufsehenerregender Vorfall. Lieutenant Kirkwood, ein junger Militärarzt, attestierte einem ganzen Infanteriebataillon an der Westfront einen kollektiven psychischen Zusammenbruch. Die Männer, die es nicht geschafft hatten, einen Angriff auszuführen, seien handlungsunfähig. Kirkwood wurde diszipliniert. Denn seine Aufgabe wäre es gewesen, so viele Männer wie möglich im Einsatz zu behalten.
Kirkwood, der junge Arzt im medizinischen Korps der Königlichen Armee, schildert, was dem kollektiven Zusammenbruch vorausging. Ein vernichtender Angriff eine Woche zuvor hat die Männer demoralisiert. Dass sie in den Tagen danach die Ausrüstung der toten Kameraden unter ständigem Granatenfeuer sortieren müssen, setzt ihrem Gemütszustand weiter zu. Genauso wie die Aufgabe, die in den Gräben verschütteten Toten auszugraben. Ohne Schlaf und Unterbruch, ständig in der Atmosphäre verwesender Körper. George Kirkwood kostet sein Bericht den Posten und die meisten der von ihm krankgeschriebenen Soldaten das Leben. Denn die Armee schickt die Männer trotzdem wieder zurück in die Schlacht an der Somme. Die verlustreichste Schlacht des Ersten Weltkriegs mit über 1 Million getöteter, vermisster und verwundeter Soldaten. Mit seinem Bericht, so Fiona Wright, trifft Kirkwood bei der Armeeführung einen äußerst wunden Punkt.
There's certainly a fear that it could be infectious.
Man befürchtete, die Krankheit könnte ansteckend sein. Heute wissen wir, dass ein Mann mit hysterischen Symptomen seine Kameraden so sehr destabilisieren kann, dass auch sie hysterisch werden. Daher wurden Männer, die Anzeichen psychischer Instabilität zeigten, sofort aus den Schützengräben entfernt. Zu groß war die Angst, dass sich die Krankheit auf weitere Teile der Truppe ausbreitet.
It could infect very, very large numbers of troops very quickly.
Die Zahl seelisch verwundeter Soldaten steigt ins Unermessliche, dies und jenseits der Fronten. Großbritannien zählt 80.000 kriegstraumatisierte Männer, Deutschland und Frankreich je gegen 300.000. Es sind so unheimlich viele, geschockt durch Tage, wochenlanges, intensivstes und ohrenbetäubendes Granatenfeuer und die unerträgliche Ruhe dazwischen. Traumatisiert durch den blutigen Regen zerrissener Kameraden, durch den Anblick und den Geruch verstümmelter Körper, Toter und Lebendiger. Durch das Gas, das jegliches Leben aus den Löchern des Niemandslands zieht und tötet. Insekten, Ratten, Menschen.
Der Granatenschock ist etwas Eigenartiges. Ein völlig neues und altbekanntes Phänomen zugleich. Alte Soldaten wussten schon lange, dass in einer Extremsituation jeder zusammenbrechen kann. Sie vermuteten den Wind der Granaten als Ursache. Britische Soldaten sagten deshalb von ihren psychisch kranken Kameraden, sie seien windy, also sprichwörtlich durch den Wind.
Unable to manage his fear.
Liebe Else, wenn es schon in dem letzten Lazarett, wo dauernd welche starben, andere brüllten, die unter dem Operationsmesser lagen, nicht schön war, so ist es hier noch viel unheimlicher. Hier sind die ganzen Trümmer der Schlachtfelder zusammengeschwemmt. Verrückte, Halbverrückte, welche dies noch werden. Stotterer, welche, die die Sprache verloren, andere reden wirres Zeug, die meisten zittern. Eine am ganzen Körper so stark, sodass, wenn er austreten geht, 2 Sanitäter ihn führen müssen. Viele junge Soldaten, die kaum von der Schule entronnen und noch nicht nervenstark genug waren, um diese grässlichen Schlachten aushalten zu können. Viele, die dumpf vor sich hin brüten. Richard Roy, deutscher Soldat, in einem Feldpostbrief an seine Frau. 5. November 1914.
Mit einer Vielzahl an Begriffen versuchen die Ärzte zu fassen, was die Männer an der Front packt. Granatenschock, Kriegsneurose, Schüttelneurose, Kriegszittern, Neurasthenie, Kriegshysterie. Eine Vielzahl an Bezeichnungen für eine Vielzahl von Symptomen, die heute unter der Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung zusammengefasst werden. Diese beinhaltet vor allem ein Gefühl: Angst. Die unermessliche Angst, die auch nach dem traumatisierenden Erlebnis nicht nachlässt, die sich aufdrängt in Erinnerungen und Träumen, die schreckhaft macht und panisch. Diese Angst geht um in den Schützengräben und auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs und sie treibt manchen zum Äußersten.
Sein Körper lag bewegungslos da. Er war nicht tot zu kriegen, dachte ich. Selbst die Kugel im Kopf hatte ihn nicht umgebracht.
Schuss in den Mund. Die Revolverkugel steckt im Gehirn.
Monsieur X las laut den Zettel, der an die Decke des Mannes geheftet war. Aber wie? Fragte ich. Wer?
Er selbst. Er hat sich selbst in den Mund geschossen. Das ist ein Selbstmord.
Warum Selbstmord? Fragte ich laut.
Aber Madame, der Suizid grassiert in den Schützengräben. Die Männer sind in Panik. Aus Panik blasen sie sich das Gehirn weg.
Aus den Erinnerungen von Mary Borden, amerikanische Krankenschwester in einem Lazarett der Westfront.
There are tales about men who have committed suicide. There are tales about men.
Es gibt Berichte über Suizide und es gibt Erzählungen über Männer mit auffällig riskantem Verhalten. Sie verließen zum Beispiel ohne Anlass den Schützengraben, um die Stacheldrahtverhaue zu kontrollieren. Andere fügten sich selber Verletzungen zu. Aber weil Suizid illegal war, haben wir heute keine gesicherten Zahlen.
Die an der Seele Verwundeten, die lebend von den Schlachtfeldern geschafft werden, Sie bedürfen anderer Ärzte als ihre angeschossenen, verbrannten, verschütteten, erblindeten Kameraden. Sie brauchen Psychiater, Fachärzte allerdings, die damals allesamt solche Patienten noch nie gesehen haben.
Die waren ein Stück weit alle unerfahren, weil sie eben mit diesem Phänomen der Kriegsneurose oder des Kriegszitterers alle nicht gerechnet hatten und darauf alle nicht vorbereitet waren.
Philipp Rau, Historiker an der Universität Erlangen, spricht von einem psychotherapeutischen Crashkurs, in den die unerfahrenen Psychiater an der Front geraten. Zu Hause an den Universitäten nutzen die Psychiatrieprofessoren derweil die Gunst der Stunde. Sie, die das Deutungsmonopol für sich beanspruchen, betonen die kriegsentscheidende Bedeutung ihres Berufsstandes und schreiben die Theorien über die Entstehung von traumatischen Neurosen um. Sie entfernen sich schrittweise von der bisher vorherrschenden Idee, wonach traumatische Reaktionen körperliche Ursachen haben. Und sie ziehen an ihrer jährlichen Fachtagung 1916 eine folgenreiche Grenze. Ein echtes Kriegstrauma klinge schnell ab. Das heißt, wer länger leidet, hat ein anderes Problem.
Man ging davon aus, dass nicht das Kriegsereignis an sich für diese lang anhaltende psychische Erkrankung verantwortlich zu machen ist, sondern die, wie man den Soldaten unterstellte, wunschbedingte Flucht in die Erkrankung aus Angst, wieder zurück an die Front zu müssen.
Diese Kriegshysteriker seien gemütslabil. Es fehle ihnen am Willen, den Frontalltag auszuhalten. Aber an dieser Einstellung könne man arbeiten. Die Universitätspsychiater, die abseits des Kriegsgeschehens theoretisieren, praktizieren martialisch, mit Methoden, die sie neu entwickeln.
Die bekannteste Therapiemethode im Ersten Weltkrieg in Deutschland war die sogenannte Kaufmannkur. Dort wurde dem Patienten elektrischer Strom durch den Körper gejagt und diese Behandlung wurde flankiert durch verbalsuggestive Aufforderungen des Soldaten, wieder zu laufen, aufhören zu zittern etc. Also es herrschte so ein militärischer Befehlston, der diese Strombehandlung flankierte. Die Mucksche-Kehlkopf-Behandlung wiederum wurde bei Soldaten angewandt, die unter funktioneller Stummheit litten, also Soldaten, denen es aufgrund ihrer Kriegserlebnisse die Sprache verschlagen hatte. Und der Essener Neurologe Muck hat eben die Behandlung insofern entwickelt, dass den stummen Soldaten eine Kugel in den Kehlkopf gesteckt worden ist. Dieses Prozedere löste in dem Soldaten Erstickungsängste aus und daraufhin soll der Soldat wieder seine Stimme erlangt haben.
Stromstöße, Drohungen, Schmerzen und Ängste sollen die Männer in die Gesundung und zurück an die Front treiben.
Also im Prinzip sollte die Therapie derart brachial auf den Patienten wirken, dass dieser, hat er die Wahl, lieber wieder zurück an die Front geht, als sich nochmal so einer Therapie zu unterziehen.
Die Psychiater halten ihre Therapiemethoden gerne filmisch fest. Das Zwangsexerzieren, das simulierte Ersticken, die Elektroschocks.
Im Halbdunkel liegt ein alter Hysteriker auf meinem Behandlungstisch. Das heißt, er schleppte sich auf zwei Stöcken hängend, zitternd, mit steifen, verkreuzten Beinen in unbeschreiblich grotesken Gangfiguren. Wie dieser Mann nun auf meinem Behandlungstisch liegt und ich nehme die Elektrode in die Hand, da geschieht etwas Unbegreifliches. Er verwandelt sich unter meinen Augen in einen anderen. Ein Zittern, Krachen und Zucken, die Zähne klappern, die Haare sträuben sich, der Schweiß tritt auf das blass gewordene Gesicht. Und unter diesen Reizen tritt, wieder mit einem plötzlichen Ruck, eine zweite Verwandlung ein, als ob ein ausgedrehtes Gelenk wieder einschnappte. Auf einmal ist der Wille glatt und gerade und die Muskeln folgen beruhigt, willig seinem Antrieb. Max Nonne, führender deutscher Neurologe während des Ersten Weltkriegs über die sogenannte Kaufmannkur.
Die stummen Filme zeigen Erstaunliches. Lahme können wieder gehen, Stumme wieder sprechen. Die Psychiater publizieren ihre Erfolge mit unverhohlenem Stolz. Historiker Philipp Rau.
Also sie haben in ihren Publikationen zumindest davon geschrieben, dass der Heilungserfolg, da müsste man nochmal definieren, was Heilung in dem Kontext bedeutet, aber dass der Heilungserfolg bei nahezu 95% ist.
Die Symptome sind weg, doch das Leiden bleibt. Rückfälle sind die Regel. Es kommt zu Todesfällen unter der Behandlung. Gut nur, dass die Kuranstalten und Kliniken, wo diese qualvollen Therapien entwickelt werden, so weit weg sind von der Front. Dort werden diese Methoden kaum angewandt.
Das hat einmal damit zu tun, dass eben die Militärmediziner, die das Kriegsgeschehen vor Ort hautnah mitbekommen haben, die hatten einen wesentlich besseren Zugang zu den Patienten, wussten, was diese tatsächlich geleistet haben, wussten, wie dramatisch das Kriegsgeschehen ist. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass das, was 1916 auf einem kriegspsychiatrischen Kongress beschlossen wird, sich natürlich nicht sofort eins zu eins in die Praxis umsetzen lässt.
In Großbritannien laufen ähnliche Entwicklungen ab. Auch hier soll der Wille kriegstraumatisierter Männer geglättet und zur Front hin ausgerichtet werden, mit brachialen Methoden wie in Deutschland. Empathische, psychotherapeutische Ansätze passen nicht in dieses Konzept. Militärärzte wollen die Traumatisierten und deren Behandler nicht in den Lazaretten dulden.
As psychologists won't actually help very much.
Man half den Psychologen nicht. Es herrschte die Überzeugung, was wir brauchen, sind gut geführte Männer, Moral und Disziplin.
Willkommen sind sie nicht, die Psychologen in den britischen Lazaretten, aber innovativ, sagt Historikerin Fiona Wright. Einige wagen ganz Neues und werden zu Pionieren der Traumaforschung und Therapie. Unter ihnen der Psychologe Charles Myers von der Universität Cambridge. Er wird schon wenige Monate nach Kriegsbeginn an die Westfront nach Frankreich geschickt und veröffentlicht in der Fachzeitschrift The Lancet im Frühjahr 1915 den ersten wissenschaftlichen Artikel über Shellshock, den Granatenschock. Er erkennt, wie wichtig es ist, die Traumatisierung so schnell wie möglich zu behandeln, um Chronifizierung und Invalidisierung vorzubeugen. Andere Psychologen wie William Rivers konfrontieren ihre Patienten im Gespräch bewusst mit dem Erlebten, ein zentrales, wiederentdecktes Element aller modernen Traumatherapien.
And that's probably the most innovative sort of cure that you see, encouraging people to reconcile themselves with their memories.
Das war sicher der am meisten bahnbrechende Therapieansatz, die Betroffenen zu ermutigen, sich mit ihren Erinnerungen zu versöhnen. Die meisten Ärzte hatten ihren Patienten bisher empfohlen, denken Sie nicht dran. Unterdrücken Sie die Erinnerung daran, wie Ihr Bruder neben Ihnen zerfetzt wurde. Die Talking Cure, die Gesprächstherapie, aber förderte das Gegenteil. Die Männer sollten die Angst vor der Erinnerung verlieren, denn loswerden kann man solche Erinnerungen nicht.
Doch viele der betroffenen Armeeangehörigen bleiben selbst diesen Therapien gegenüber misstrauisch. Zu groß ist die Angst, danach in den Krieg zurückzumüssen, und noch größer die Angst, in die psychiatrische Anstaltsmaschinerie zu geraten.
I'm very impressed with some of those small personal stories about people simply trying to cope, you know, sometimes in bizarre ways.
Es sind vor allem die kleinen persönlichen Geschichten, die mich immer wieder berühren, wenn Männer zum Beispiel versuchten, ihren Kameraden zu helfen. 1916 bemerkte eine Gruppe von Soldaten an der Westfront, dass einer ihrer Kameraden nach einem Bombardement vor lauter Angst seine Stimme verloren hatte. Um ihn vor der drohenden Versenkung in einer Irrenanstalt zu bewahren, fesselten sie ihn und übergossen ihn mit kochendem Teewasser, bis er schreien konnte. Das klingt brutal, aber die Männer wussten sehr wohl, dass der Weg in die Psychiatrie nur abwärts führte.
Obwohl die Bevölkerung in Großbritannien viel Sympathie zeigt für die kriegstraumatisierten Soldaten, ist da immer auch Argwohn. Sind das nicht einfach Schwächlinge, Feiglinge, minderwertige Kreaturen, Männer, die sich verhalten wie Frauen? In allen betroffenen Ländern befürchtet man, diese Männer könnten das Rentensystem ausreizen. Das hässliche Wort der Rentenneurose geht um.
You see exactly the same debates in Britain as in Germany. You know, are we just rewarding neurosis? And is it a way of
In Großbritannien und in Deutschland gab es dieselben Diskussionen. Belohnen wir mit einer Rente die Neurose? Halten wir damit allenfalls sogar die Symptome aufrecht? Deshalb wurden auch im Königreich brutale Therapiemethoden eingesetzt, in der Überzeugung, Granatenschock darf nicht zu einem salonfähigen Begriff für Angst werden, sonst schwinden die Armeen dahin.
You mustn't let shell shock become a respectable term for fear. Otherwise, you will have armies melting away.
Auch die Militärjustiz geht hart gegen Soldaten vor, die davonrennen, den Einsatz verweigern oder zusammenbrechen. Auch mit der Höchststrafe, der Exekution. Großbritannien richtet während des Ersten Weltkriegs 304 Soldaten hin, Frankreich vermutlich über 600, Deutschland 48. Darunter sehr viele, sehr junge, traumatisierte Männer. Doch als Abschreckung gedacht, verfehlt die Todesstrafe ihr Ziel. Eine Angst mehr macht das Grauen nicht kleiner. Die Zahl traumatisierter Soldaten wächst. Das Problem wird unübersehbar, sagt Historiker Philipp Rau.
Das Massenphänomen der Kriegsneurose hat dazu geführt, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen sich mehr als verdoppelt hat. Gerade die Kriegszitterer, die haben mitunter das Stadtbild geprägt. Diese psychisch kranken Kriegsveteranen, das war eines der Merkmale des Ersten Weltkrieges, die in den Städten für jedermann sichtbar waren.
Die Militärpsychiatrie hat das Massenphänomen der Kriegstraumatisierungen offensichtlich nicht in den Griff bekommen, trotz vollmundiger Versprechen und drakonischer Therapien.
Dieses psychiatrische Establishment hat darin allerdings keinen Grund für Selbstreflexion oder Selbstkritik gesehen, sondern man hat eigentlich eher darauf hingewiesen, dass man eben nicht konsequent genug war. Und das sorgte dann natürlich folgerichtig eher für eine Radikalisierung bei den Psychiatern, denn für eine Umkehr in den einmal eingeschlagenen Weg.
Die Psychiater der Weimarer Republik kreieren sogar eine eigene Form der Dolchstoßlegende. Die therapieresistenten traumatisierten Soldaten, die sich in die Krankheit geflüchtet hätten, seien verantwortlich für die deutsche Niederlage. Diese von den Psychiatrieprofessoren im Ersten Weltkrieg gestreute, giftige Saat geht später unter den Nationalsozialisten auf.
Also die Bedeutung des Ersten Weltkrieges für das, was dann im Nationalsozialismus Mediziner und Ärzte getan haben, die ist groß. Also das lässt sich an dem Aufkommen von rassenhygienischen Ideen nachweisen. Das lässt sich eben auch an dem Aufkommen von Degenerationsängsten, die von den Medizinern geschürt worden sind, bemerken. Die Erbpsychiatrie, die im Ersten Weltkrieg eben besagte, das Leiden tritt eben nur bei den Soldaten auf, die über schlechtes Erbgut verfügen. Das ist sozusagen ein ganz wichtiger Meilenstein in Anbetracht dessen, was dann im Nationalsozialismus passiert ist.
Im Juli 1939 beschließt die NS-Führung, geistig und psychisch behinderte Menschen in Heil- und Pflegeanstalten zu ermorden. 70.000 Menschen werden im Rahmen des sogenannten Euthanasieprogramms T4 als lebensunwert taxiert, abtransportiert und vergast. Unter den Opfern sind etwa 4.000 Veteranen, die während ihres Einsatzes im Ersten Weltkrieg psychisch erkrankten. Der traumatisierte Kriegsheimkehrer Andreas Bückle ist einer von ihnen. Was von ihm geblieben ist, ist ein Familienfoto aus Kindertagen, eine Feldpostkarte vom 14. Februar 1918 und eine erklärende Notiz in alter Schrift.
Diese Karte ist von Andreas Bückle, Lehrer, aus Trailfingen gebürtig. Geschrieben, als er aus französischer Kriegsgefangenschaft als unheilbar krank entlassen wurde. Sein Schicksal war hart. Weil das Wort unheilbar auf seiner Entlassung stand, ließ man ihn seine Heimat Trailfingen nicht mehr sehen. So wurde er ganz verbittert. Und die Sehnsucht nach der Heimat verkrafteten seine Nerven nicht mehr. Er wurde dann nach Zwiefalten gebracht. Dort blieb er, bis man ihn im Zweiten Weltkrieg mit vielen unglücklichen Menschen in Graveneck verbrannte. Er war der jüngste Sohn von Seiler Vetters. Seine Mutter Anna war die Schwester meiner Mutter und er ist im Jahre 1889 geboren. Anna Volz.
Was man vom Schicksal der traumatisierten Soldaten aus dem Großen Krieg gelernt hat? Lange Zeit sehr wenig.
Das, was 1916 auf dem Kriegspsychiatrischen Kongress in München beschlossen wurde, das hat sowohl im Zweiten Weltkrieg den Behandlungsalltag und den Umgang mit psychisch kranken Soldaten bestimmt, als auch über das Jahr 1945 hinaus. Und aus dieser Logik heraus war nie der Krieg am psychischen Leiden des Soldaten schuld, sondern der Soldat selber, seine schlechte Erbanlage, seine minderwertige Konstitution. Und diese herrschende Lehre hatte eine ganz, ganz lange Beharrungskraft.
Die geschockten Männer werden mit harter Hand in die gewünschte Form gebracht und wenn sie sich nicht aufrichten können, fallen gelassen. Erst in den 1970er Jahren angesichts der Vietnamkriegsveteranen erhalten Traumaforschung und Therapie neuen Schwung. 1980 findet die Krankheit schließlich Eingang in das WHO-Diagnosemanual unter dem Begriff posttraumatische Belastungsstörung. Doch tun sich Fachleute, Politiker und Öffentlichkeit bis heute schwer im Umgang mit Opfern, die eben meist auch Täter sind. Selbst oder gerade in einem Land wie Großbritannien, wo das Bild des traumatisierten Erstweltkriegssoldaten noch heute tief im kollektiven Gedächtnis verankert ist.
I think there has been a particular problem in the UK because of the dominance of the shell shock story, in that there is huge popular sympathy for the poor nerve-wracked boys who were shot in the First World War.
Wir haben da wirklich ein Problem in Großbritannien. Das Mitleid für die armen, psychisch versehrten Jungs des Ersten Weltkriegs ist immer noch groß. Aber dieses romantisierte Bild entspricht so gar nicht dem des Veteranen von heute, der zum Beispiel gerade aus einem Einsatz in Afghanistan zurückkommt, der vielleicht trinkt und kriminell wird. Die Romantisierung des Ersten Weltkriegssoldaten behindert das Verständnis für die psychischen Probleme heutiger Veteranen.
We're actually turning the First World War into a romantic story, which makes it very difficult to understand what is happening with current soldiers with mental health problems.
Denn der Veteran von heute und jener des Ersten Weltkriegs haben vieles gemeinsam. Beide hat sie der Krieg zu einem anderen Menschen gemacht. Nicht zu einem besseren, aber zu einem traumatisierten.
Etwas stimmte nicht. Sie trugen zwar wieder zivile Kleider und kümmerten sich um ihre Mütter und Frauen, wie sie es taten in den friedlichen Tagen vor dem August 1914. Aber sie kamen nicht als dieselben zurück. Ihre Stimmung konnte plötzlich umschlagen. Anfälle tiefster Depression wechselten sich ab mit ruheloser Genusssucht. Viele von ihnen verloren leicht die Kontrolle über sich. Viele waren bitter in ihren Aussagen und brutal in ihren Anschauungen. Beängstigend. Philip Gibbs, Kriegskorrespondent für die britische Zeitung Daily Chronicle, 1920.
Der Aufstand der Nerven. Das war die Sendung Kontext von Katharina Bochsler. Wie schauen moderne Traumaforscher zurück auf den Ersten Weltkrieg und welche Behandlung erhalten Kriegsveteranen heute? Hören Sie ein Gespräch mit dem Psychotraumatologen Andreas Merker in einer halben Stunde hier auf SRF 2.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.